Hallo und herzlich willkommen bei Aktien mit Kopf. Finanzielle Freiheit durch logisches und langfristiges Denken. Mein Name ist immer noch Kolja Barkhorn an diesem wunderschönen Montagmorgen, den 26. November 2018, haben wir natürlich immer noch den Podcast von Privatanlegern für Privatanleger. Und nachdem jetzt die Waschmaschine endlich aufgehört hat zu laufen, kann ich auch das Intro hier aufnehmen. Und zwar zum Podcast mit Lars Wrobbel, der zum dritten Mal hier zu Gast ist. Und wir sprechen über einige spannenden, wirklich spannenden Themen im P2P-Bereich. Zum Beispiel, welche neuen Plattformen es gibt, was ja wichtige Änderungen von alten Plattformen sind, ob es eine gute Ergänzung für Estate Guru gibt mit Bulk Estate und was eigentlich in China mit dem P2P-Markt passiert ist. Da sind nämlich viele Plattformen insolvent gegangen und einige neue Studienergebnisse zum P2P-Markt. Okay, dann springen wir mal gleich in den Podcast von heute rein. Hallo und herzlich willkommen zurück, lieber Lars Wrobbel. Wie ist die Lage bei dir?
Ja, moin moin. Bei mir ist prima. Wie schaut es bei dir aus?
Bei mir ist es, abgesehen von den Handwerkern draußen, auch super. Und ja, wir dachten uns mal, beziehungsweise ich dachte mir vor allem mal, es wäre mal wieder Zeit für ein kleines P2P-Update im Podcast und habe mir einige spannende, wie ich finde, Fragen zusammengeschrieben für dich.
Okay.
Und ja, bin mal gespannt, was du so zu sagen hast dazu. Vielleicht nochmal ganz obligatorisch für alle Leute, die dich noch nicht kennen und auch noch keinen anderen Podcast mit dir gehört haben, nochmal eine kurze Vorstellung, wer du bist und was du machst.
Ja, ich bin Lars Wrobbel. Ich betreibe den Blog Passives Einkommen mit Peer-to-Peer jetzt seit 2015. Und mittlerweile ist es so einer der größten in Deutschland. Mittlerweile gibt es auch eine Community, die jetzt von deiner abgespalten ist. Nur für Peer-to-Peer-Kredite, da sind jetzt fast 3.500 Leute drin. Das ist so mein Background, was Peer-to-Peer angeht. Ist allerdings jetzt kein Hauptbusiness von mir, sondern mein Hauptbusiness ist das Self-Publishing, wo ich halt mit diversen Influencern Bücher auf Amazon vertreibe, unter anderem ja auch mit dir.
Genau. Ja, und du hast jetzt, glaube ich, gerade ein neues Buch rausgebracht mit dem Luis, der irgendwie über Immobilienreiz und so geschrieben hat, ne?
Ja, ganz genau. Das ist jetzt letzte Woche erschienen, auch als Hörbuch und wird echt total gut angenommen. Aber es gibt auch einfach kein Buch in dem Bereich. Und der Luis ist einfach so fit in diesen Sachen. Der Wahnsinn.
Cool.
Also, echt gutes Buch.
Ja, der Komma hat ja auch ein bisschen darüber geschrieben, aber immer nur so nebenher. Aber gut, dass du erwähnt hast, gerade, ich meine, kann man sich ja bei dir immer schon sicher sein, dass es das auch als Hörbuch gibt. Aber dann werde ich gleich mein Credit für diesen Monat dafür mal aufbringen, ja.
Ja, sehr cool. Ja, der Luis hat es auch selbst angesprochen, von daher ist das auch ziemlich cool geworden.
Okay. Ja, ich finde das auch immer cool. Habe ich jetzt auch von Dirk Müller gerade das Hörbuch gehört, das letzte, Macht Beben, und das hat er auch selber eingesprochen. Und ja, also bei aller Kritik, die ich ja auch sonst an dem habe, ich finde seine Stimme ziemlich angenehm und finde es immer sympathisch, wenn die Autoren das selber machen. Ja. Ja, aber dazu kommen wir dann später noch ein bisschen zu diesem Thema Buch und so und Veröffentlichungen von eigenen Büchern. Jetzt geht es erstmal um P2P und zwar, obwohl auch doch wieder ein bisschen ums Buch, denn wir haben ja auch unser P2P-Buch wieder in der neuen Auflage draußen und da gab es ja auch ein paar neue Studienergebnisse, die du hast einfließen lassen, ja. Weil ja der P2P-Markt jetzt doch schon langsam so aus diesen ja, ganz anfänglichen Zeiten raus ist. Kannst du uns vielleicht mal ein bisschen mehr darüber erzählen, welche Studien du dir da angeschaut hast, was dort analysiert wurde in den Studien und natürlich vor allem, was die Ergebnisse der Studien waren?
Ja, also es geht da vor allem um die erweiterte Studie von der Universität Cambridge. Das haben sie jetzt die letzten Jahre schon gemacht. Und dieses Mal geht es um Expanding Horizons. Und da wurden, glaube ich, knapp 300 Crowdfunding- und Peer-to-Peer-Plattformen aus mehreren Ländern befragt. Und dann am Ende die Ergebnisse zusammengetragen. Die ganze Studie ist über 100 Seiten lang und ist aber öffentlich einsehbar. Vielleicht packen wir den Link dann später in die Shownotes. Aber um das jetzt kurz zusammenzufassen, also die zwei Kernergebnisse waren eigentlich, dass die Plattformen in den letzten Jahren immer professioneller geworden sind und auch ernstzunehmender, was wir auch selbst als Investoren mittlerweile sehen. Und der zweite Kernpunkt war, dass auch immer mehr institutionelle Anleger angezogen werden. und dass die halt sehr, sehr stark in die Plattform einsteigen, was ja auch natürlich auch nochmal zeigt, dass nicht nur wir Privatanleger Peer-to-Peer geil finden, sondern dass halt auch institutionelle Anleger das als ernstzunehmendes Asset ansehen.
Okay, aber institutionelle Anleger, die dann sozusagen in die Plattform selbst investieren, ja, also in das Geschäft selbst oder die sich jetzt irgendwie mit P2P beschäftigen als Einkommensquelle, weil sie selber dort dann in die Kredite investieren.
Ja, genau, richtig.
Okay, also beides oder wie?
Ja, genau, also in die Kredite. Okay. Und die nehmen quasi den Privatanlegern am Ende ja auch so ein bisschen das Angebot weg, was vielleicht dazu führt, dass die Zinsen hier und da mal etwas sinken.
Ja, das ist natürlich auch so eine Sache. Jeder, der irgendwo ein erfolgreiches Geschäft betreibt und dann angegriffen wird, der versucht sich natürlich auch irgendwie zu wehren. Ja, und es kann ja genauso sein, dass viele Bankinstitute sich irgendwann denken, okay, wenn die Plattformen hier so erfolgreich werden, dann können wir ja wieder irgendwie direkt eigene P2P-Plattform gründen oder bei anderen einsteigen oder zumindest einfach selbst in die Kredite dort investieren. Ja,
ja so sieht es aus. Warum nicht? Man muss halt immer darauf achten, die müssen darauf achten, dass sich das die Waage hält. Weil ich glaube, in Amerika war es so, dass wenn die institutionellen Anleger Überhang nehmen, dass das Ganze dann nicht mehr so funktioniert, wie es anfangs mal gedacht war. Aber das ist hier, glaube ich, noch nicht der Fall, soweit ich sehen kann.
Ja, zumal dann natürlich immer irgendwann diese ganzen Auto-Invest mal beiseite gelassen, Probleme auftauchen, dass halt irgendwie vielleicht potenziell kleinere Investoren irgendwie benachteiligt werden. Ja. Und dann irgendwann der Interessenkonflikt seitens der Plattform halt zu groß wird, weil sie natürlich dann eher den Investoren zugeneigt sind, die mehr Kapital haben, dann aber natürlich, wie du sagst, das eigentliche Modell von Person to Person irgendwie so ein bisschen hinten runterfällt, ne?
Ja, das ist genau der Punkt. Und was ich ein bisschen schade finde, also wir als Anleger können eigentlich gar nicht sehen, wer da so dran beteiligt ist. Also ich wüsste jetzt zumindest nicht, wo man das bei den einzelnen Plattformen sehen kann. Ich glaube, bei Mutas ist es ja der Fall. Aber da weiß ich jetzt zum Beispiel nicht, wer da irgendwie dran beteiligt sein könnte.
Ja, höchstens halt bei den, gibt ja einige Plattformen, die ja sogar an der Börse sind, ja. Da kann man sich dann natürlich auch ein bisschen transparenter dann mit anschauen. Aber das sind ja eher dann irgendwelche Firmen aus China, zu denen wir gleich noch kommen, oder Amerika, bei denen jetzt, sage ich mal, die meisten im europäischen Raum sowieso jetzt nicht so groß investiert sind, wie jetzt irgendwie in Estland oder Lettland oder Deutschland. Ja,
ja, es gibt auch immer mehr Firmen, die jetzt ihre Geschäftsberichte online stellen. Isdeco hat es jetzt vor kurzem gemacht, Via Invest macht es auch. Das heißt, die Transparenz wird da auch zum Teil immer, immer besser.
Mhm. Ja, cool, dann gibt es also neue Studienergebnisse, das ist schon mal gut. Der nächste Punkt ist, was ich schon gerade angesprochen habe, es gab da vor einer Weile, ich glaube im August, einen sehr spannenden Artikel, den habe ich allerdings erst etwas später gelesen, bei TechCrunch, so über die P2P, über den P2P-Markt in China und die Entwicklung dieses Marktes. Ohne jetzt den Artikel komplett zusammenzufassen, hat man gesehen, dass es seitens der Regulierung einige Schritte gab, die dazu geführt haben, dass viele Plattformen Insolvenz angemeldet haben. Kannst du so ein bisschen mal erklären, was da das Problem dieser Plattform war in China?
Ja, also letztendlich hat da die Regierung entschieden, dass es bestimmte Vorgaben gibt, an die sich die Plattformen in einem bestimmten Zeitraum halten mussten. Ich weiß jetzt nicht genau, wie lange sie Zeit hatten. Aber viele haben es in der Zeit halt einfach nicht hinbekommen, sich an diese Vorgaben umzusetzen, was dann jetzt zuletzt zu einem ziemlichen Kollaps geführt hat. Und ja, das zeigt auch wieder so ein bisschen, dass eventuell manche Plattformen da hinten einfach nur die Absicht haben, Geld einzusammeln und ja, die Geschäftsmodelle nun wie ein Kartenhaus quasi zusammenfallen.
Ja, ich meine, es ist ja auch, wenn man das jetzt nochmal vergleicht, steht auch im Artikel irgendwie drin, allein in China, es gab 3.383 Plattformen, ja, die P2P-Kredite angeboten haben und anbieten. Und gerade wenn man sich jetzt so die allgemeine chinesische Situation anschaut, dass zum Beispiel kleinere Firmen, die jetzt nicht so staatsnah sind oder auch direkt Staatsbeteiligung haben, natürlich auch schwieriger Kredite bekommen, wie jetzt irgendwie größere Institute, dass das natürlich auch ein sehr interessanter Markt für kleinere Unternehmer und so ist, um dort Kredite zu bekommen und somit natürlich gleichzeitig für viele Chinesen, die jetzt irgendwie wenig im Ausland investieren dürfen, danach interessant wird. Und dann habe ich gelesen in dem Artikel, dass eine Frau irgendwie ihre gesamten Ersparnisse auch investiert hatte und die Gründer der einen P2P-Plattform einfach mit dem Geld abgehauen sind. Ja.
Ja, das muss man sich mal vorstellen. Und ja, die Experten gehen jetzt mittlerweile davon aus, dass halt nach dieser Regulierungsphase nicht mal mehr 10% von den Plattformen da am Markt sein werden. Das heißt, die werden dann von 3.000 runterfallen auf ca. 200 oder 300. Und das wäre dann schon wieder auf europäischem Niveau.
Ja, wenn man jetzt, du meinst die Verhältnisse vergleicht, oder?
Ja, richtig, ja.
Okay. Also scheint es einfach so eine extreme Blase gegeben zu haben, die dann durch die Regulierungen, die gemacht wurden, irgendwann geplatzt ist. Mhm. Aber du sagst, es ist jetzt nicht direkt vergleichbar jetzt irgendwie mit der Situation hier in Europa?
Nee, das denke ich nicht. Also gerade in Deutschland halte ich zum Beispiel sowas für ausgeschlossen, weil wir haben ja gar nicht so viel Freiraum. Ich meine, hey, wir müssen ein extra Bankkonto eröffnen, damit wir auf Aux Money oder auf Crossland überhaupt handeln dürfen. Und die Kurzzeitkredite sind ja bei uns sowieso raus. Und ja, beim Baltikum muss man schon ein bisschen genauer hinschauen. Allerdings sieht man da ja auch, dass die großen Plattformen wie Mintos, Twino, EstateGo, das haben sie uns ja auch damals erzählt, und man sieht es ja auch immer auf der Website, dass sie halt versuchen, auch mit den Regierungen zusammenzuarbeiten, um halt gemeinsam Lösungen zu finden. Und das ist halt bei diesen ganzen, naja, kleinen Buden, die da gerade mal hochgezogen wurden in China, einfach nicht der Fall.
Ja, zusätzlich wird ja auch Bondora zum Beispiel, hat der CEO uns erklärt, genauso reguliert wie jetzt eine andere Bank, ja, in Estland. Ja. Also die werden ja zum Teil schon sehr, sehr strikt reguliert. Ist ja auch einer der Gründe, glaube ich, warum einige Plattformen in Lettland gesagt haben, das ist jetzt schon zu stark, die Regulierungen, gehen wir wieder nach Estland, ja, wo es nicht ganz so stark ist.
Ja, wobei sich da auch immer noch viel tut. Vielleicht jetzt noch ein Fun-Fact dazu, gerade was China angeht. Mich haben jetzt auch tatsächlich erste Plattformen aus China angeschrieben, die halt möchten, dass ich sie teste, etc. Und ich habe dann direkt vorgeschlagen, ey, ja, ich bin jetzt dazu übergegangen, dass ich die Plattform auch mal persönlich besuchen möchte. Das wurde von denen aber bis jetzt komplett strikt abgelehnt. Das zeigt auch mal wieder den Unterschied zum Baltikum. Ich meine, da sagt Bondora ja selbst, ey, wenn du hier bist, zu jedem Investor, dann komm kurz vorbei, guck dir das Büro an. Und die wollen noch nicht mal, dass jemand, der Bericht über die Plattform schreibt, dahin kommt und sich das anschaut und Fragen stellt. Und das zeigt ja auch schon mal so ein bisschen, dass da ein kleiner Unterschied zwischen dem Baltikum und China besteht.
Ja, stimmt. Das ist ein sehr guter, super Einwand. Haben sich da tatsächlich Plattformen kontaktiert aus China? Vielleicht waren es ja noch nicht mal wirkliche P2P-Plattformen. Hattest du dir mal angeguckt, ob die eine Webseite haben oder so?
Ja, die hatten, es waren 5 Plattformen insgesamt, auch sehr, sehr große, und die haben auch Websites. Allerdings glaube ich, dass man da gar nicht als Europäer investieren kann, so einfach. Deswegen habe ich mich gefragt überhaupt, warum die was von mir wollten. Und ja, gut, dadurch, dass sie weitere Infos eigentlich abgelehnt haben und im Höchstfall zum Telefongespräch bereit waren, hatte ich halt auch erstmal gesagt, nee, das wird so nix. Ja, von daher wird es dazu erstmal auf meinem Blog zumindest keinen Bericht geben.
Okay. Ja, es gibt ja, um jetzt auch zur nächsten Frage zu kommen, wir haben ja damals ein Video gemacht, wie wir so, also beziehungsweise wie ich so jeweils 2.500 Euro oder so investiert habe in Mintos, Bondora und Twino. Und ja, seitdem sind ja jetzt aber nochmal die Plattformen, die neu dazugekommen sind, ja, wirklich auch natürlich kein Vergleich zu China, aber trotzdem kann man sagen, nochmal irgendwie sich verdreifacht oder sogar vervierfacht. Mhm. Und da muss ich sagen, sind aber jetzt schon, wenn ich mir das alles so anschaue, dann habe ich immer das Gefühl, es gibt jetzt auch schon so einige Plattformen, zum Beispiel dieses Fast Invest, habe ich nur so am Rande mitbekommen, dass die, also erstmal, die haben halt nochmal ordentlich was draufgelegt, was jetzt irgendwie potenzielle Rendite angeht. Da habe ich was gelesen von 16% mit Rückkaufgarantie und so weiter. Dann steht da bei denen immer noch irgendwas mit ICOs mit dazu und wir wollen globale Investmentbank werden und so weiter. Und zusätzlich erfahre ich so nebenher irgendwie von dir oder von anderen Leuten und Bloggern, dass die extrem hohe Provisionen auszahlen an so ihre Affiliate-Partner und so. Da denke ich mir dann auch schon so langsam so, ja, ob nicht mal irgendwie hier auch irgendwie jemand versucht, auf den Zug aufzuspringen, um schnell abzukassieren, ja.
Ja, Fast Invest ist echt eine Plattform, gut, dass du es ansprichst. Also ich habe tatsächlich auch einen Artikel darüber geschrieben, weil halt viele aus der Community investiert sind. Ich habe dafür auch einen kleinen Shitstorm kassiert. Aber mir war es halt wichtig zu wissen, was da so abgeht. Deswegen bin ich auch selbst mit 1.000 Euro da drin. Das fühlt sich richtig scheiße an. Und zwar, wenn man so ein bisschen da die Fakten schaut, also du hast eben gesagt, 16%, das stimmt, allerdings nur bei, ich glaube, in polnischer Währung. Ansonsten gibt es in Anführungszeichen nur 15%, die allerdings garantiert. Und FastInvest ist extrem jung, ja, und die sagen, die haben angeblich über 20.000 Investoren. Und wie passt das jetzt zu Bondora zusammen, die jetzt über 10 Jahre am Markt sind, jetzt gerade mal die 40.000 Investoren überschritten haben? Und dann macht FastInvest was ganz Kurioses, was andere Plattformen nicht machen. Und zwar sagen die nicht, also die haben auch Darlehensanbahner auf der Plattform, die sagen aber nicht, wer das ist. Das heißt, man weiß überhaupt gar nicht, wo das Geld herkommt. Weil die Leute investieren da rein, aber man weiß überhaupt gar nichts über die Hintergründe. Und dann das absolute No-Go, was ich entdeckt habe, das war auf Trustpilot. Da haben die Mitarbeiter selbst die Plattform rezensiert. Und das kann man ganz einfach vergleichen, indem man die Namen im Vergleich zu der Teamseite auf FastInvest hält. Ja, das ist eigentlich, naja, ich habe einen großen Warnartikel geschrieben, trotzdem Shitstorm kassiert. Aber wer danach dann immer noch selbst investiert, der, naja, ist auch ein bisschen dann selber schuld. Also da muss man echt aufpassen, dass man da nicht in das absolute Fettnäpfchen tritt.
Okay, ja, also da waren jetzt für mich schon mehrere Ausschlusskriterien bei. Ist natürlich immer schade, ja, weil wenn irgendwas gut funktioniert, dann kommen immer Trittbrettfahrer und Leute, die natürlich dann wiederum durch irgendeine Pleite, die natürlich zwangsläufig dann kommen wird, dazu führt, dass natürlich der gesamte Ruf dort Schaden nimmt, ja.
Das kann passieren, ja, genau. Das Coole ist halt, ein bisschen als Influencer ist man ja in Kontakt mit den ganzen Plattformen und da sieht man auch wieder einen krassen Unterschied zwischen FastInvest und den anderen. Also die anderen sind tatsächlich sehr darauf bedacht, die Dinge in die Hand zu nehmen, die Investoren stören. Und FastInvest ist es eher wichtig, dass die jetzt eine große Reichweite aufbauen, dass sie irgendwie gut dastehen. Aber sowas, was den Investoren wirklich wichtig ist, dadurch so das Gefühl, da kümmert man sich gar nicht drum. Weil ich stehe jetzt schon ein bisschen länger in Kontakt und bis zum Review hatten die echt richtig viel Zeit, was zu machen. Aber an den Punkten, die ich damals angemeckert habe, hatten die überhaupt gar nichts geändert. Und deswegen haben sie jetzt zumindest von mir persönlich die Quittung dafür bekommen.
Und ja, der Name Fast, vielleicht geht es halt wirklich nur um Fast Money. Aber du bist ja neulich auch wieder in Estland gewesen und hast ja jetzt durchaus noch mehr Kontakt auch zu den Leuten dort. Sprichst du dann auch mit denen jeweils mal über andere Plattformen und sagen die auch mal was dazu? Oder halten die sich immer dann sehr zurück und kochen nur so ihre eigene Suppe?
Ja, zum Teil. Also wenn ich mich mit den Leuten unterhalte, dann sind die auch meistens selbst investiert auf den anderen Plattformen, meistens auf den großen wie Mintos und Fino. Und die meisten reden jetzt aber nicht schlecht über die anderen Plattformen. Also wer eine recht polarisierende Meinung hat, das ist ja immer der Pertel Tomberg, das weiß ja selbst, was der von der Rückkaufung so hält. Ansonsten ist es da ein recht freundschaftliches Verhältnis, finde ich, unter den Plattformen auch. Aber kleineren wird meistens auch gar nicht gesprochen. Das sind wirklich echt nur die Großen. Das zeigt ja auch schon, ja, worauf man vielleicht setzen sollte am Ende.
Okay. Ja, dann hat sich aber auch, hast du gerade schon angesprochen, die großen und auch etwas älteren Plattformen jetzt schon einiges getan wieder. Ich habe jetzt irgendwie bei Mintos mal reingeschaut wieder und es sieht wieder alles ganz anders aus und habe wieder ganz viele neue Darlehensanbahner in meinem Auto-Invest und so. Und irgendwie habe ich das Gefühl, ich verpasse da immer alles Neues, weil ich sehr passiv daran gehe. Kannst du uns vielleicht mal kurz, insbesondere würde mich interessieren, bei Mintos und Estate Guru, mal vielleicht so ein bisschen zusammenfassen, was deine Erfahrungen sind seit diesem Moment, wo wir damals so die Videos gemacht haben.
Ja, ist natürlich extrem viel passiert. Also alle Einzelheiten kriegt man da, glaube ich, nicht zusammen. Aber Mintos kann man grob zusammenfassen, dass die immer noch stark wachsen. Man bekommt eigentlich wöchentlich Infos über neue Anbahner, was ich leider ein bisschen schade finde. Man erfährt nicht, wenn ein Anbahner verschwindet. Das passiert relativ oft. Zum Beispiel hat man ja damals einen Riesenwind gemacht, dass ein chinesischer Anbahner auf die Plattform gekommen ist. Der ist jetzt weg. Aber man weiß allerdings nicht, warum der weggegangen ist. Gab auch keine Info dazu. Da könnte es noch ein bisschen besser werden. Und technisch hat sich einiges getan. Den Auto-Invest-Artikel bei mir, den habe ich jetzt, glaube ich, zum vierten Mal schon aktualisiert, weil der immer erweitert wurde. Und jetzt ab Dezember kann man da auch auf dem Zweitmarkt automatisiert investieren, was sehr, sehr cool ist. Was haben wir noch? Ja, Mogo hat ein paar Kredite zurückgekauft. Dadurch ist ja das gesamte Volumen auf der Plattform ein bisschen gesunken. Also das Angebot für den Investor. Es gab kurzzeitig mal die Situation, dass Investoren nicht mehr ihr Geld untergebracht bekamen, was bei Mintos eigentlich so noch nie gegeben hat. Und ja, bevor es wieder Fragen gibt zu Eurocent, es gibt immer noch nichts Neues, also sie sind immer noch insolvent und auch da steht noch das letzte Ergebnis aus.
Okay, und wie sieht es bei Estate Guru aus? Du hattest ja immer irgendwie so ein bisschen die Webseite bemängelt, auch was die Schnelligkeit angeht und so. Und Ich habe mich damals, als ich angefangen habe zu investieren dort, das war jetzt genau vor einem Jahr, auch erinnert noch, dass man halt nicht sehr viele Einstellungsmöglichkeiten hatte bei den bei dem Auto-Invest. Wie hat sich das jetzt geändert mit der vollkommenen Neugestaltung der Webseite und so?
Ja, genau. Das war ja auch der Grund, warum ich eigentlich da war, zum 5. Geburtstag, zum Rebranding. Und genau, sie haben eine komplett neue Website, die deutlich schneller ist, finde ich. Aber sie hatten noch so ein paar Kinderkrankheiten. Da sind sie gerade halt auch auf jede Hilfe angewiesen, um die halt auszumerzen. Und der viel interessantere Punkt ist allerdings, dass es eine neue Crowdfunding-Runde gibt, um das Geschäft von Estate Guru weiter nach vorne zu treiben. Ich weiß gar nicht, ob die Kampagne schon online ist, aber die haben auf jeden Fall auf dem Event erzählt, dass sie 1,25 Millionen Euro, glaube ich, einsammeln wollen von Investoren, die wirklich direkt in Estate Guru investieren möchten, um halt da ihre Plattform auszubauen, weil das Ziel von Estate Guru ist einfach, man möchte Europas führende Immobilienplattform in dem Bereich werden. Und da sieht man ja auch schon, dass die ähnlich wie bei Mintos versuchen, immer mehr Länder dazu zu nehmen. Und was halt cool ist, immer noch, es gibt noch keine bestätigten Ausfälle, es gibt zwar Problemfälle, aber noch immer keine klaren Ausfälle. Und man sagte mir auch vor Ort, dass man echt alles dafür tun werde, um die Investoren zu schützen. Und ich kaufe es denen auch so ein bisschen ab, weil ja, ich kenne das Team jetzt mittlerweile auch schon und die sind wirklich dahinterher und geben auch immer Infos dazu. Allerdings, ja, es kann halt immer so ein bisschen dauern, bis da mal sich ein Fall klärt. Aber in der Vergangenheit ist es immer gut gelaufen und da wollen wir hoffen, dass das in der Zukunft auch noch so ist.
Okay. Ja, dann springen wir mal zu Bondora und Go and Grow ist ja ein neues Produkt, was sie dieses Jahr eingeführt haben und Pertl damals schon bei unserem Interview ja so ein bisschen durch die Blume angekündigt hatte. Und jetzt würde ich mal von dir ganz klar wissen, siehst du das jetzt als tatsächlich irgendwie neue Innovation und Alternative zu den normalen P2P-Krediten? Nutzt du das wirklich nennenswert oder ist es eher so eine Art Marketing-Gag oder Makulatur?
Ja, Bondora ist persönlich mein größtes Portfolio und das auch nicht zuletzt wegen Go and Grow. Also da bin ich halt selbst auch stark investiert und parke da eigentlich mein Geld, was ich halt gerade nicht brauche. Also ich finde, dass es ein ziemlich cooles Produkt ist und ich habe die jetzt auch und da ist mir wieder klar geworden, dass Bondora einfach Möglichkeiten und Zahlen hat, die keine andere Plattform hat. Wer bei Go and Grow zum Beispiel investiert, der investiert ja nicht nur in 100, 200 Kredite, sondern der investiert ja in einen Pool, wo über 70.000 Darlehen drin liegen. Und ja, da hat Bondora natürlich ganz andere Möglichkeiten und hat auch einen entsprechenden Sicherheitspuffer. Daher gibt es auch die, in Anführungszeichen, niedrige Rendite von 6,75% sind es, glaube ich. Aber das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr cooles Ergänzungsprodukt, finde ich, für das gesamte Portfolio. Und ich habe es sogar für meinen Sohn jetzt eingerichtet, weil ich habe gesehen, es gibt einfach nicht so ein richtiges Investmentprodukt für Kinder, wo man jetzt sagen kann, okay, da kann das Kind wirklich sehen, wo das Geld von Tag zu Tag wächst. Und deswegen finde ich Go and Grow für, weiß ich nicht, ein paar hundert Euro auch genial für Kinder, um das halt zu lernen. Und tatsächlich hat es auch direkt eingeschlagen. Also er möchte jetzt jeden Tag auf sein Go and Grow-Konto schauen und gucken, wie sein Geldbaum wieder gewachsen ist.
Oh Gott, hoffentlich fällt es mal nicht aus, dann ist er ganz enttäuscht.
Ja, das kann nicht sein, aber es geht jetzt nicht um viel Geld, es geht einfach nur darum, um zu sehen, okay, passiert jeden Tag was, ich weiß, wie das Sparen funktioniert, weil bei Kindern ist immer das Problem, wenn man das, weiß ich nicht, erst nach einem Monat oder mehreren Monaten sieht, dann langweilt ihr das einfach. Ich weiß nicht, wie das bei deinem Sohn ist.
Ja, absolut. Ja, aber um darauf zurückzukommen, ich meine, Kinder können wir gerne auch nochmal gleich da in Bezug darauf besprechen. Meine Ehefrau fängt jetzt übrigens auch an, hat die neueste Auflage von uns, von dem Buch, das du mir geschickt hast, habe ich ihr gleich, beziehungsweise hat sie gleich genommen. Ich hätte es ihr sonst nicht gegeben, aber sie will jetzt auch anfangen zu investieren.
Sehr gut.
Genau, ich hoffe, ich habe da nichts Schlimmes geschrieben irgendwo im Buch. Muss ich immer jetzt aufpassen, wenn meine Frau anfängt, die Bücher zu lesen. Genau, und zwar, ja, also die Kritik, ich selber sehe es nämlich auch als gutes Produkt, wo ich mehr Geld investieren möchte auch noch. Aber ich habe auch auf anderen Blogs zum Beispiel gelesen, wo die sagen, ja, ich kann aber im Zweifel ziemlich schnell meine Kredite sowieso loswerden auf dem Zweitmarkt. Das dauert irgendwie maximal 30, 60 Tage, dann bin ich die los und dann habe ich insgesamt eine bessere Rendite als jetzt bei Go and Grow. Ja, wobei ich mir immer so denke, aus unternehmerischer Perspektive ist es halt eben wirklich so, wenn ich das Geld haben will, dann will ich es halt eben nicht in 30 oder in 60 Tagen haben, sondern dann will ich es halt irgendwie in 2 Tagen haben. Weil dafür ist es dann ja tatsächlich da, ja. Also ich persönlich sehe es auch ähnlich wie du, aber ich wollte sagen, es gibt ja auch diese Position von anderen Leuten, die sagen, naja, die 6,75%, um jetzt diese Liquidität zu bekommen, da ist es mir dann irgendwie bei anderen Plattformen oder generell auch bei Bondora irgendwie lieber, dass ich die auf dem Zweitmarkt dann irgendwie verscherbe. Ja,
ja, das mag sein, aber es kommt halt, wie du gerade schon sagst, auf die persönliche Situation an. Also es ist halt viel, viel planbarer gerade als Unternehmer. Es ist halt wichtig, dass du weißt, was du kriegst. Wenn ich das auf dem Zweitmarkt bekomme, dann weiß ich halt nicht, was ich in 30 bis 60 Tagen kriege oder wie oft ich noch nachjustieren muss. Und bei Go & Grow weiß ich, okay, wenn ich das verkaufe, zahle ich horrende 1 Euro Abhebegebühr und danach habe ich aber ja genau das, was mir angezeigt wird.
Ja, genau. Und dann ist es ja wieder so ein Punkt Passivität, Aktivität. Ne? Da muss ich halt wieder dann dort auch davor sitzen und das machen.
Ja.
Okay, dann gehen wir nochmal kurz zurück zu Estate Guru. Da habe ich mich auch gestern mal wieder eingeloggt und das hatte ich auch schon vorher mal gesehen, weil jemand mir eine Frage dazu gestellt hat, dass einige Darlehen irgendwie vorzeitig zurückgezahlt wurden, vor der eigentlich ursprünglich vereinbarten Darlehenslaufzeit. Und weiß jetzt nicht, ob es dann daran lag, dass dann die Reinvestitionen irgendwie länger gedauert haben und deswegen insgesamt ich jetzt seit diesem einen Jahr noch nicht auf diese eigentlichen 10% Rendite gekommen bin, die mir angezeigt werden. Also ich habe 5.000 Euro genau investiert und mein Kontowert ist jetzt bei knapp 5.300 Euro. Ja, das sind also, wer rechnen kann, nicht 10%, sondern eher so, keine Ahnung, 6-7% oder so.
Ja.
Ist es bei dir jetzt ähnlich so? Oder
ja.
Übersehe ich da irgendwas?
Nee, bei mir ist es auch ähnlich. Also ich liege, glaube ich, momentan bei knapp 7%. Allerdings ist die Tendenz da steigend. Ich weiß nicht, hast du mal dein neues Dashboard jetzt geschaut? Die rechnen da jetzt die Rendite auch hoch. Da habe ich nämlich jetzt irgendwas um die 12,5% stehen. Und ich glaube, das, was du ansprichst, das liegt so ein bisschen an den endfälligen Krediten. Davon habe ich nämlich einige im Portfolio. Und ja, die ziehen natürlich erstmal die Rendite runter, weil die vielleicht jetzt zum Beispiel bei Portfolio-Performance jetzt nicht mit einberechnet werden. Das heißt, dir fehlen einfach unterjährig Zinsauszahlungen, vielleicht genau. Dann erst später irgendwann kommen. Das heißt, da heißt es einfach nur beobachten, dranbleiben und ja, wenn man total zittrig ist, sich dann halt eine Alternative zu suchen. Aber bei den anderen wird es auch nicht besser laufen. Also gerade bei Bulgy State oder so, da wartest halt auch recht lange auf dein Geld.
Okay, das wäre natürlich nochmal tatsächlich ein wichtiger Punkt. Dann werde ich einfach mal noch so abwarten, quasi tatsächlich den einen Tag, wo ich damals investiert habe und dann irgendwie nochmal eine oder zwei Wochen später, weil dann müsste ja sozusagen das bereinigt sein, um die Kredite, die dann sozusagen erst alles am Ende zurückzahlen, ja.
Aber schau dir unbedingt mal in deinem Dashboard auch an, was Estate Guru dir hochrechnet, weil ich glaube, da haben die nämlich die endfälligen Kredite mit eingerechnet jetzt in der neuen Version.
Okay, alles klar. Ja, dann hast du gerade schon kurz angesprochen, können wir die Frage vorziehen. Bulk Estate hatten wir ja damals, glaube ich, auch kurz getroffen. Hat sich das deiner Meinung nach irgendwie zu einer sauberen Alternative nochmal zu Estate Guru entwickelt? Oder was siehst du so für Unterschiede zwischen den beiden Plattformen, Vorteile, Nachteile, wenn man sie jetzt mal gegenüberstellt?
Ja, ich finde Bulky Estate ganz, ganz cool. Das Problem an Bulky Estate ist einfach nur, dass die lange nicht das Volumen haben, was Estate Guru hat. Das heißt, bis du da irgendwie 5.000 Euro investiert bekommst und das auch bestreut hast, ja, da wirst du über ein Jahr beschäftigt sein. Und das geht bei Estate Guru halt ziemlich schnell. Also es ist ganz cool, aber noch keine wirkliche Alternative. Und es gibt einen ganz großen Unterschied, der ist mir auch erst später aufgefallen, und zwar in der Berechnung des LTV. Das ist ja der Loan-to-Value und das ist ja den Kreditwert ins Verhältnis zum Objekt. Und Bulky Estate berechnet aber überwiegend einen sogenannten FLTV. Das ist dann der Future Loan-to-Value. Das heißt, die schätzen eigentlich den Wert in der Zukunft. Und das führt dazu, dass die Kredite höher verzinst sind bei Bulky Estate als bei Estate Guru. Auf der anderen Seite bedeutet das aber auch, dass das Risiko natürlich ein ganz, ganz anderes ist als bei Estate Guru. Das muss man sich immer im Hinterkopf behalten. Allerdings bis jetzt ist auch Bulky Estate noch komplett blank, was Ausfälle angeht. Aber ja, das ist halt auch immer nur eine Frage der steigenden Anzahl der Kredite und der Zeit. Irgendwann kommt mit Sicherheit auch da der erste Problemfall.
Okay. Aber du sagst, es ist jetzt nicht irgendwie vergleichbar mit Fast Invest oder so, sondern kann man auch schon mal ein bisschen Schnupperkapital hinschicken.
Ja, absolut. Also ich kenne das Team da auch persönlich. Ich finde, die machen echt einen guten Job und sind auch sehr, sehr darauf bedacht, ihre Plattform weiterzuentwickeln auf Sicht der Anlegerwünsche. Und das ist halt nochmal eine ganz andere Hausnummer als bei Fast Invest. Also in meinen Augen gar nicht vergleichbar.
Okay. Ja, dann nächstes großes bis sehr großes Thema. Und zwar, da gibt es ja auch bei dir diesen Artikel, diesen Gastbeitrag, alternative Besteuerung von P2P-Krediten. Und ich habe den jetzt mal mich durchgekämpft. Ich bin ja immer bei Steuern echt sehr schwierig zu motivieren, das alles auch zu verstehen und so, ja. Aber ja, dieses eine Wort ist mir irgendwie im Hinterkopf geblieben mit dem Zuflussprinzip. Mhm. Und also so wie ich es verstehe, gibt es halt einmal diese Form der Besteuerung, die die meisten von uns halt machen, nämlich Zinseinkünfte von einem Jahr. Dazu gibt es ja auch immer die Zinsbescheinigungen und so weiter der Plattform. Die werden halt dann genommen und angegeben bei der Steuer und es wird versteuert. So, jetzt gibt es aber dann Leute wie diesen Luis, der sagt, nö, weil es gibt ja laut Paragraph, weiß ich nicht mehr ganz genau, hat er ja alles genau in dem Artikel auch zitiert, gibt es dieses Zuflussprinzip und irgendwie diese Situation, dass ich ja noch nicht über diese Zinsen verfüge und deswegen erst eigentlich dann zu besteuern habe, wenn ich auch tatsächlich mal das Geld mir irgendwann auszahle. So, ich weiß jetzt, das wäre natürlich ein extremer Vorteil, weil man ja eine Steuerstundung hätte in der Zwischenzeit, solange man sich nichts auszahlt. Und was ich jetzt mal wissen würde, ist, kennst du denn Fälle, wo Leute tatsächlich schon mit solchen Modellen durchgekommen sind beim Finanzamt
in Deutschland? Ja, kenne ich auf jeden Fall. Also ich wäre jetzt ein schlechter Blogger, wenn ich es jetzt nicht selbst getestet hätte. Also ich habe es auch selbst getestet dieses Jahr. Okay. Und das wurde jetzt nicht beanstandet. Ich habe meine Berechnung mitgeschickt, habe jetzt aber nicht darauf aufmerksam gemacht, worauf ich das jetzt habe basieren lassen. Das wurde angenommen und jetzt nächstes Jahr möchte ich mal einfach mal den Switch zurückmachen und mal schauen, was sie dazu sagen. Ist natürlich jetzt absolut keine Empfehlung von mir. Da muss jeder selbst schauen. Und gerade in der Community haben wir auch diverse Fälle, wo da diskutiert wird. Und ich glaube, der Louis hat es auch probiert, da ist es durchgegangen. Also es funktioniert schon, aber am Ende muss das jeder selber wissen. Also man darf jetzt nicht vergessen, man hinterzieht hier keine Steuern oder so. Wer das der Artikel gelesen hat, der sieht ja, dass am Ende das Finanzamt sogar mehr kriegt, wenn man dann versteuert. Also man verschiebt die Steuerzahlung einfach nur in die Zukunft damit.
Ja, aber man hat jetzt in der Zwischenzeit schon einen Vorteil, weil man sozusagen den Zinseszins stärker nutzt. Aber es gibt ja auch von Roland ein Video dazu und er sagt, das Problem ist wohl auch, dass es halt hier noch kein irgendwie hundertprozentigen Rechtstext angewendet auf P2P oder so gibt und so jetzt es noch so ein bisschen so eine Grauzone ist, ja.
Ja, genau. Aber ich denke, das wird sich in Zukunft auch geben. Und der Aufhänger von Luis ist ja auch, dass man halt das Geld nicht vollständig unter seiner Kontrolle hat. Also wenn du da was auszahlen lässt, dann musst du ja erst eine Anfrage, also eine Forderung an die Plattform stellen. Und die können dann immer noch entscheiden, bekommst du das jetzt oder bekommst du das nicht? Und mir ist es tatsächlich bei EstateGuru schon mal passiert, dass sie mir eine Auszahlung verweigert haben. Ich weiß gar nicht, was da damals war. Und da musste ich halt mit denen in Kontakt treten, das klären. Dann kam das Geld erst auf mein Konto. Und genau das ist ja der Knackpunkt. Und es zeigt ja auch, dass es halt das halt stimmt. Also es ist halt nicht dein Konto. Du kannst nicht einfach darüber verfügen und sagen, ich will das Geld haben, sondern die Plattform muss erst zustimmen. Also das kann halt auch ein krasser negativer Aspekt für dich sein, wenn du jetzt deine Zinsen da jährlich zahlst und dein Geld dann irgendwann nicht kriegst. Ja, also kann man so und so drehen. Also ja, am Ende muss es jeder selber wissen. Also wie gesagt, keine Empfehlung und immer mit dem Steuerberater besprechen, wobei ich mir schon denken könnte, wie der entscheiden wird.
Ja, okay, dann Bulk Estate haben wir schon durch. Gehen wir mal zur nächsten Frage. Hattest du vorhin auch schon mal ein bisschen angesprochen und das würde mich auch mal interessieren. Also diesen Fall von Mogo und so, das habe ich so ein bisschen am Rande mitbekommen, weil da echt irgendwie so die P2P-Kommentare auf einmal explodiert sind in der Gruppe. Ja. Täglich haben neue Leute geschrieben, oh, es ist ja eine Frechheit, wie niedrig die Zinsen auf einmal sind. Da muss ich immer irgendwie schmunzeln, ja. Aber wie sieht es denn bei dir aus? Sagst du dir dann zum Beispiel, okay, dann habe ich halt einfach Pech gehabt, bleibe aber trotzdem passiv und kriege dann halt weniger Zinsen in der Zeit jetzt oder solange das halt dauert? Oder sagst du dir dann auch, nee, ich gehe jetzt mal mehr verstärkt auf den Zweitmarkt und handle auch dort sehr viel? Hast du da Erfahrungen mit?
Ja, also ich screene meine Portfolios eigentlich einmal im Monat und entscheide dann, was ich mache und was nicht. Bei Mintos habe ich es so gemacht, ich habe mir das ein paar Monate angeschaut und habe dann halt niedrigere Zinsen in Anspruch genommen. Hauptsache, mein Geld war an der Stelle da investiert, das war mir da viel, viel wichtiger. weil ich persönlich habe gar keine Zeit, um mich da jetzt immer in jede Plattform reinzufuchsen und zu schauen, okay, wo kann ich hier noch Kredit kaufen, da noch Kredit kaufen. Ich glaube, da verrennen wir uns auch viel zu oft. Also ganz, das sieht man bei ganz vielen Investoren in der Community leider, die da ständig hinter dem letzten Prozent Rendite her sind. Und ja, ich glaube, da kann man sich lieber seine Zeit frei schaufeln für andere Dinge. Und wenn man da wirklich am Zweitmarkt tätig werden will, dann ist der Andreas Thielmann, der auch ein Gastkapitel bei uns im Buch geschrieben hat, von peer-to-peer-anlage.de, eine ganz gute Adresse. Ich glaube, sein Blog ist nicht so aktiv, aber da sind auf jeden Fall sehr, sehr coole Artikel drüber. Und der hat, glaube ich, über den Zweitmarkt zum Beispiel bei Bondora, weiß ich nicht, irgendwas über die 40% Rendite erreicht. Und ansonsten sind gute Anlaufpunkte für solche Themen immer die Communities, wie jetzt unsere, oder halt auch Fachforen wie das von Klaus Lehmann. Da kann man dann halt auch Fragen stellen und mit den Leuten diskutieren oder mit den Leuten, die wirklich Erfahrung haben. Aber ich glaube, so öffentliche Quellen gibt es ganz, ganz wenig.
Ja, stimmt. Bei dem Forum, da gibt es ja richtig auch so einzelne Threads, die echt sehr, sehr, sehr ins Detail gehen zu diesem Thema Zweitmarkt. Das ist ein guter Anlaufpunkt. Danke nochmal dafür.
Genau. Ja, es ist halt immer die Frage, wie tief man einsteigen will. Also es gibt halt Leute, die das komplett passiv sehen und die da wirklich ein Hobby draus machen. Wenn man sich auf eine Plattform konzentriert, wie zum Beispiel Bondora, dann ist das ja auch völlig okay, wenn man da die Zeit reinstecken möchte. Aber es ist jetzt ein Unterschied, ob man jetzt irgendwie 1% Rendite rausholt mehr oder halt einen Unterschied hat, wie bei dem Andreas von 20% oder so, wo es sich dann vielleicht auch mal lohnen könnte, da ein bisschen näher hinterzuschauen.
Ja, na gut, ich meine, man kann sich, je nachdem, wie viel Erfolg man damit hat und erstmal klein anfängt, kann man das ja auch als zweiten Nebenjob oder so sehen, ja. Wenn man dann tatsächlich anfängt, nennenswert mehr zu erwirtschaften, weil man da täglich immer irgendwie reinschaut, dann gut, ja, warum nicht? Aber ich sehe das halt für mich persönlich eher so wie du. Also das ist dann halt für mich auch schon wieder so diese Trading-Geschichte, ja, ohne es jetzt direkt zu vergleichen. Aber ich konzentriere mich dann lieber auf andere Dinge zwischendurch. Mhm. Dann zum Abschluss. Du bist ja jetzt irgendwie in Barcelona bald. Und was machst du da genau und warum machst du eine Schiffreise in die USA? Warum fliegst du da nicht einfach hin?
Ja, genau. Ich fliege am Samstag nach Barcelona. Mit Ryanair übrigens, wird dich wahrscheinlich freuen. Allerdings kaufe ich keine Extras dazu, kannst vergessen.
Wieso nicht? Das kannst du vorne sitzen und zwei Handgepäckstücke mitnehmen und so.
Ja, ich habe Boarding, das ist das Einzige, was ich hier mitbuche, aber ansonsten brauche ich eigentlich nichts davon. Aber trotzdem, ich zahle, glaube ich, nur 19 Euro nach Barcelona von Köln aus. Also günstiger geht es eigentlich echt nicht mehr. Und ja, das geht nicht in die USA, sondern nach Brasilien. Und das ist jetzt keine richtige Kreuzfahrt, die wir da machen, sondern das ist so eine schwimmende Konferenz für digitale Nomaden. Das heißt, einer dieser digitalen Nomaden hat sich gedacht, es gibt immer so Leerfahrten bei Kreuzfahrten zwischen den Saisons, wenn die zum Beispiel den Kontinent wechseln. Und der hat ein Geschäftskonzept draus gemacht und irgendwie die Reederei angeschrieben und gesagt, ey, wollte er nicht irgendwie den Leerraum nutzen und wir machen da eine Konferenz drauf. Und ja, das findet jetzt schon zum 7. Mal statt. Diesmal sind wir, glaube ich, knapp 500 Online-Unternehmer. Und das sind halt Tage, Coworking auf dem Schiff. Es gibt jeden Tag Workshops, Vorträge untereinander, so gut wie kein Internet. Das heißt, es hat mehr so den Networking-Charakter. Es gibt 2-3 Stops unterwegs, wo man dann so ein paar Dinge an Land machen kann. Aber überwiegend ist es halt echt arbeiten, voneinander lernen. Und ich glaube, ich habe auch gesehen, dass ein paar aus deiner Community dabei sind. Ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen, aber ich meine, da sind auch einige bekannte Gesichter von dir dabei.
Ah, okay. Wow. Und wie lange dauert es dann?
Wir fahren jetzt am Montag los und 13 Tage später kommen wir dann in Brasilien an. Und ja, dann bin ich da noch eine Woche tauchen und dann geht es wieder Richtung Europa nach Lissabon.
Okay, cool, interessant. Und das ist dann ja vielleicht auch für dich wieder interessant, um neue Autoren zu finden oder so, ja?
Ja, extrem. Also ich habe jetzt schon, also es gab so eine Vorstellungsrunde in der Facebook-Gruppe von der Nomad Cruise und da habe ich halt geschrieben, was ich mache und da sind auch schon diverse Leute auf mich zugekommen und meinten, ey, lass mal sprechen über eine Buchveröffentlichung. Da wird sich, glaube ich, einiges ergeben.
Okay, ja, du hast mal letztes Mal, wo wir einen Podcast gemacht haben, gesagt, dass durch den Podcast auch neue Leute wieder auf dich zugekommen sind. Hast du da noch genug Freiraum, ja, für neue Autoren, die Ideen haben, dann können die sich bei dir melden, ja, oder wie sieht es aktuell aus? Bist du da schon bedient?
Ja, tatsächlich bin ich relativ bedient, also ich habe momentan circa ein Buch pro Monat, aber da ist natürlich immer noch Freiraum, also wenn da jetzt jemand kommt, eine geile Idee hat oder so, dann machen wir das natürlich, kommt halt auch immer drauf an, was das jetzt für Bücher sind, was für Chancen ich denen einrechne, ob sich da die Zusammenarbeit lohnt. Aber generell immer anschreiben, falls da Ideen bestehen, und dann schauen wir weiter.
Okay. Ein Buch pro Monat, okay. Circa. Ich dachte, es wären schon mehr mittlerweile.
Ja, ich bin ja so ein bisschen gewechselt. Also ich habe ja früher dieses klassische Self-Publishing mit Ghostwritern auch gemacht, wo ich dann bis zu 4 oder 5 Bücher im Monat veröffentlicht habe. Das Problem ist, dass dieser Markt bei Amazon ist so explodiert und gerade dieses Thema Fake-Rezensionen hat bei Amazon so Überhand genommen. Also ich weiß nicht, ob dir das zum Beispiel bei den Finanzbüchern aufgefallen ist. Da gibt es ja auch etliche, da erscheint ein Buch und das hat, weiß ich nicht, 2 Wochen später 60, 70 Rezensionen. Das kann rein statistisch und rechnerisch halt einfach nicht sein. Und mit solchen Leuten konkurrierst du eigentlich die ganze Zeit. Und das funktioniert halt meistens nur noch dann, wenn du halt einen Namen dahinter hast, wo du dich wirklich weißt, du kannst dich jetzt absetzen, aber irgendwie mit einem Pseudonym oder sowas dahinter. Das funktioniert halt einfach nicht mehr so gut, wie es früher funktioniert. Und deswegen habe ich da mein Geschäftsmodell irgendwann letztes Jahr geändert. Und ja, das ist eigentlich so mein Hauptbusiness in dem Bereich.
Okay. Und dann letzte Frage, noch so ein bisschen Asset Allocation interessiert die Leute natürlich auch immer. Wenn du jetzt nur mal so Barbestände, P2P und dann so Aktien, ETFs und deine ganzen Krypto-Experimente mal berücksichtigst, diese 4 Gruppen, wie ist da so deine Aufteilung ungefähr?
Ja, so ganz grob sind es, glaube ich, momentan ca. 60% Aktien und ETFs. Mein Cash-Anteil ist momentan ziemlich hoch, irgendwas um die 20-25%. Peer-to-Peer müsste auch so bei 20 rumliegen und Kryptowährung ist jetzt, glaube ich, unter die 5%-Grenze gefallen. Ja, die Gründe dafür kann ja jeder sehen, gerade am Markt. Ja, aber generell, ich schaue da auch nur einmal im Monat rein und entscheide dann, ob ich da irgendwas mache. Ich werde eigentlich nur tätig, wenn meine Allokation irgendwie 5% von meinem Ziel abweicht. Ich weiß jetzt nicht, wie du das da machst.
Ja, so mache ich es nicht, aber ich mache es auch so wie du, dass ich da eher nicht so viel jetzt Wert drauf lege, wie hoch da gerade irgendwo so ein Anteil ist. Mhm. Sondern eher so immer versuche, den Anteil insgesamt zu erhöhen, einfach den Kuchen.
Ja, am einfachsten ist immer eigentlich das nachzukaufen, von dem man gerade zu wenig hat. Dann ergibt sich das meistens von ganz alleine.
Okay, aber interessant zu sehen, dass auch du als P2P-Papst trotzdem noch mehr Aktien und ETFs hast.
Das wird auch immer so bleiben.
Mal gucken, ob... Ja, okay, das heißt, ab und zu werden auch mal dann vielleicht P2P-Gewinne wieder umgeschichtet in Aktien. Aber das ist ja auch das Spannende an dieser Anlageform, finde ich, dass man das ganz gut kombinieren kann. Und dann verlinke ich mal noch deine angesprochenen Artikel auch in den Shownotes. Dann könnt ihr euch noch mehr über Lars informieren und auch seinen Blog verfolgen. Er hat ja auch immer diese super Podcast-Funktion, dass man sich die Artikel so vorlesen lassen kann. Und ja, dann viel Spaß auf jeden Fall. Auf dem Weg nach Brasilien.
Ja, besten Dank. Und eine Info habe ich vielleicht noch für dich. Ich weiß gar nicht, ob du es weißt, aber unser Buch ist jetzt im Cyber Monday auf Amazon. Ich habe es da bekommen. Okay. Das heißt, jeder, der sich dafür interessiert und das Taschenbuch noch nicht hat, der kann es jetzt bis, ich glaube, 26. November 30% vergünstigt tatsächlich bekommen. Ziemlich coole Aktion.
Okay.
Wollen wir schauen, wie das so anläuft.
Wann ist dieser Cyber Monday?
Der ist schon. Also ich glaube, der Vor-Cyber Monday läuft seit dem 12. Also das Buch ist schon drin und das geht jetzt am nächsten Montag richtig los bis zum 26. Also so lange kriegt man das Buch quasi extrem vergünstigt, also für 9,50 € oder so.
Okay, gut zu wissen. Dann muss ich das natürlich auch nochmal verlinken dann. Okay, mache ich. Kriege ich hin. Dann vielen Dank, Lars, und viel Spaß noch. Ne?
Danke, dir auch.
Schönen Dank für das spannende Gespräch, lieber Lars, und viel Spaß in Südamerika und natürlich euch allen auch eine wunderschöne, coole, erfolgreiche Woche und natürlich auch einen schönen Gruß an den Sponsor der Börse Stuttgart nach, ja, wo auch sonst, nach Stuttgart. Okay, das war's. Wir hören uns schon nächsten Montag. Ciao, ciao.